SRF 1.
Regionaljournal Basel. Das Kunstmuseum Basel macht ein Jahr lang die Türen zu, wegen Sanierungsarbeiten. Die Unterstützung bröckelt für den Baselbieter EVP-Regierungskandidat Tommy Jourdan. Neuanfang beim EAC, für den Club und für seinen neuen Star, der Michel Riesen, ist heute den Medien vorgestellt worden. Und ein notwendiger Zweckbau oder eine Luxushülle für alte Steine. Zur Abstimmung fürs Sammlungszentrum für Augusta Raurica bringen wir ein Streitgespräch zwischen dem Alt-FDP-Regierungsrat Andreas Köllreuter und dem SVP-Präsident Oskar Kämpfer. Das Wetter, fertig Sonne, morgen regnet es bei 21 Grad. Am Mikrofon Christoph Ratz. Kaum ist bekannt worden, dass das Basler Kunstmuseum zu den besten 5 Kunstmuseen der Welt gehört, da kommt eine weniger erfreuliche Nachricht. Die Hiobsbotschaft betrifft nicht den Erweiterungsbau, der im Moment oft Gesprächsthema ist, sondern es geht um den Altbau vom Museum. Für ein ganzes Jahr muss das Haus mit der weltberühmten Sammlung nämlich zumachen. Benedikt Erni.
Grund für die Schließung sind Sanierungsarbeiten am Gebäude vom Kunstmuseum, das in den 30er Jahren gebaut worden ist. Dass die Arbeiten gerade jetzt gemacht werden, das hängt mit dem neuen Erweiterungsbau auf der anderen Strassenseite zusammen. Die zwei Häuser sind zwar unabhängig voneinander, haben aber einen Verbindungstunnel unter der Dufour Strasse durch. Und wegen diesem Tunnel müsse auf jeden Fall auch im alten Teil gebaut werden, sagt der Direktor vom Kunstmuseum, der Bernhard Mendes-Bürgi.
Wir bauen ja im Moment am Erweiterungsbau und das Haus wird verbunden mit dem Altbau und wir greifen deswegen auch in den Altbau ein. Wir haben aber ursprünglich gedacht, dass wir ohne Schliessung operieren können. Dann hat aber ein anderer Bericht gezeigt, dass wir erheblichen Sanierungsbedarf am Altbau haben.
Und der Sanierungsbedarf sei so gross, dass es nur mit einer totalen Schliessung vom Museum möglich sei. Saniert werden muss das Dach, aber auch die Wände mit Erdbeben sicher gemacht und das ganz elektrisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Unvorstellbar sei, dass sich Handwerker mit Museumsbesuchern mischen. Ein Kunstmuseum sei ein besonderes Haus, eine Teilschliessung kommt von der Bernhard Mendes-Bürgi nicht in Frage.
Wir haben natürlich schon saniert mit baulichen Eingriffen, die sehr lärmintensiv waren. Dann haben alle Besucher reklamiert und gesagt, das sei eine Zumutung.
Eine Zumutung, weil ein Museumsbesuch ja immer auch etwas Beschauliches in einer ruhigen Atmosphäre soll sein. Das Kunstmuseum hat also keinen anderen Weg gesehen, als gerade das ganze Haus zu schliessen. Die rund 50 Mitarbeiter vom Kunstmuseum sollen während der Schliessung weiter beschäftigt werden. Wo und wie genau, ist noch unklar. Der Bernhard Mendes-Bürgi sieht verschiedene Möglichkeiten. Viele arbeiten hinter den Kulissen, die Arbeiten können weitergehen, auch wenn das Museum selber geschlossen sei. Weiterbildungen sind ebenfalls möglich oder die Arbeit in einem anderen Museum.
Wenn das Museum für Gegenwartskunst offen wird, werden natürlich gewisse Leute verstärkt ins Gegenwartsmuseum abnehmen. Das sind jetzt auch Szenarien, die man ausschafft, aber das ist absolut sozial verträglich und alle, die fest angestellt sind, sind selbstverständlich während dem ganzen Jahr angestellt.
Was mit den Bildern während dem Umbau passiert, das ist noch nicht ganz klar. Vermutlich bleiben sie aber im Museum. Läuft alles nach Plan, dann kann die Renovation im März 2016 abgeschlossen werden. Dann soll das neue Haus zusammen mit dem Erweiterungsbau für das kunstinteressierte Publikum im neuen Glanz erstrahlen.
Meldungen aus der Region. Im Lützelbach bei Röschenz ist es gestern zu einer Ölverschmutzung gekommen. Gerade 1000 Liter Heizöl sind in die Lützel gelangt, teilt die Baselbieter Bau- und Umweltdirektion mit. Der Ölunfall sei allerdings glimpflich abgelaufen. Fische oder Kleintiere seien keine zu Schaden gekommen, heisst es. Mit Ölsperren hätte man das Öl zurückhalten können. Grund für den Unfall war ein kaputter Befüllungsschlauch. Darum ist das Öl beim Füllen eines Heizöltank ausgelaufen und über die Wasserleitung in die Lützel gelangt. Die Baselbieter Regierung rechnet für dieses Jahr mit einem schlechteren Budget, wie ursprünglich erwartet. Die Regierung schreibt in einem Bericht an Landrat, dass er das neu ein Minus von 31 Millionen Franken berechnet. Das sind 6 Millionen schlechter wie erwartet. Im Budget, das der Landrat verabschiedet hat, ist der Verlust bei 25 Millionen gelegen. Schlechter wäre das Budget wegen einem Nachtragskredit, um das Gefängnis von Laufen wieder in Betrieb nehmen. Und dann sind noch Kredit aus der Rechnung 2012 ins laufende Jahr übergenommen worden. Die Baselbieter Grünen haben an ihrer Parteiversammlung die Abstimmungsparole zum 9. Juni beschlossen. Die Grünen sagen zu allen vier kantonalen Vorlagen Ja, also zur Transparenzinitiative, zum neuen Sammlungszentrum für Augusta Raurica und zu den beiden Vorlagen für eine Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge. Und wir bleiben bei der Baselbieter Politik. Der Tommy Jourdan von der EVP war vor zwei Wochen der Überraschungskandidat für die Regierungsersatzwahl vom 9. Juni im Baselbiet. Gerade vier Parteipräsidenten haben gemeinsam den Muttenzer EVP-Politiker als Gegenkandidat zum CVP-Mann Anton Lauber präsentiert. Der Tommy Jourdan ist so mit viel Schwung in den Wahlkampf gestartet. Neben seinem eigenen, dem EVP-Parteipräsident, sind an dieser Medienkonferenz auch die Präsidentin der Grünen und die Präsidenten von der SP und der Grünliberalen auftreten. Die Parteibasis der Grünen und natürlich auch der EVP hat sich schon klar hinter der Tommy Jourdan gestellt. Bei der grossen Bewährungsprobe gestern zu oben hat das Mitte-Links-Bündnis allerdings schon Riss gezeigt. Claudia Kennan.
Gestern Abend haben die SP und die Grünliberalen die beiden Regierungskandidaten Tommy Jourdan und Anton Lauber an ihre Versammlungen eingeladen, unter die Lupe genommen und nachher entschieden, wer sie im Wahlkampf unterstützen. Vor allem bei den Grünliberalen ist das von Tommy Jourdan nicht gut rausgekommen. Sie unterstützen den EVP-Politiker nämlich nicht, sondern haben Stimmfreigabe beschlossen. Mit diesem Entscheid stellen sich die Grünliberalen gegen den eigenen Präsidenten, der noch vor zwei Wochen dabei war, wo Tommy Jourdan als Regierungskandidat präsentiert worden ist. Dort hat der Präsident allerdings gesagt, dass er nur in seinem eigenen Namen reden wird. Gestern hat der grünliberale Landrat Hans Fuhrer den Antrag auf Stimmfreigabe gestellt und ist damit durchgekommen. Der Hans Fuhrer.
Stimmfreigabe ist auch ein Statement. Haben sich einige für den Herrn Lauber ausgesprochen, andere für den Herrn Jourdan. Und im ganzen Kontext ist es eben doch richtig, die Stimmfreigabe, weil die EVP und die CVP sind unsere Fraktionspartner und wir wollen uns nicht auf die eine oder andere Seite stellen, wir wollen eine starke Mitte.
Die Grünliberalen wollen sich also mit niemandem verscherzen, weder mit der EVP noch mit der CVP. Anders ist die Ausgangslage bei den Sozialdemokraten, die auch gestern ihre Parole beschlossen haben. Die Partei unterstützt Tommy Jourdan, macht es also so, wie der SP-Parteipräsident Martin Rüegg gewählt hat. Aber Begeisterung für Tommy Jourdan hat es unter den Sozialdemokraten wenig gegeben. Der Entscheid war nicht einfach, gibt auch Martin Rüegg zu.
Er ist nicht allen leicht gefallen, das haben wir aber gewusst im Vorfeld. Er ist nicht SP-Mitglied. Der Tommy Jourdan, das hat man, glaube ich, gehört, ist Jugendlicher, bringt mehr den Fortschritt, nicht rückwärts gewandt. Er hat viele politische Felder, die wir teilen können mit ihm und darum ist er die bessere Wahl als der Anton Lauber.
Die Empfehlung für den Tommy Jourdan ist manchem SP-Delegierten schwer gefallen. Das hat man gestern oben immer wieder gehört. Zum Beispiel bei deren SP-Frau, die im Gesundheitsbereich schafft und Gesundheitspolitik von Tommy Jourdan kritisiert.
Das alles, was der Tommy Jourdan heute vertreten hat, das gefällt mir auch nicht. Das ist mir zu ökonomisch. Auf der anderen Seite denke ich aber, wir können uns als Partei nicht leisten, nicht Stellung zu beziehen und nicht ganz klar für jemanden, der uns auch unterstützt hat, einzustehen. Es geht um eine strategische Sache und darum werde ich Tommy mit Nullen und Knullen als Frau unterstützen.
Am Ende hat die SP dann doch noch einen klaren Entscheid gefasst. Zumindest, wenn man ihn in Zahlen ausdrückt. Mit 65 zu 10 Stimmen hat sie sich dafür ausgesprochen, den Tommy Jourdan zur Wahl zu empfehlen. Mit der einen Weg halbherzigen Unterstützung von der SP-Basis und der Stimmfreigabe von der Grünliberalen sind die Chancen von Tommy Jourdan auf eine Wahlsieg allerdings gesunken.
Viele dürften sich gefreut haben hier in der Region, dass es diese Tage wärmer und sonnig war. Ziemlich egal ist das allerdings der Eishockeyspieler vom EHC Basel gewesen. Die haben nämlich wie gewohnt eisige Bedingungen gehabt. Sie haben vor ein paar Tagen mit dem Training angefangen. Beim Training ist heute auch das erste Mal der Michel Riesen dabei gewesen. Ein Spieler, den Eishockey-Fan auf der ganzen Welt kennen. Zu Basel ist er aber noch ziemlich unbekannt. Der Roland Schnetz mit einem Porträt.
Eine Karriere in der höchsten amerikanischen Liga, viermal Schweizer Meister mit dem HC Davos. Die Karriere von Michel Riesen könnte fast nicht erfolgreicher sein. Und jetzt das. Nächstes Jahr spielt er beim EHC Basel in der Nazi B. Der Michel Riesen sucht etwas und glaubt, das beim EHC finden zu können.
Alles ist neu, aus dem Staff, aus dem Club sind alles neue Leute. Und es wird so weitergehen. Jetzt, wenn ich eine Wohnung finde, habe ich neue Nachbarn und neue Lehrer für meine Kinder und. Und das ist eine neue Chance für uns alle.
Eine neue Chance für uns alle. Für die Familie Riesen ist ein Neuanfang wichtig. Und dort trifft sie der EHC in einer ähnlichen Situation. Nach einer verkorksten Saison und der Entlassung vom Trainer steht der EHC auch vor einem Neuanfang. Für Michel Riesen sei der Entscheid, beim EHC in der Nazi B weiterzuspielen, ein Bauchentscheid gewesen.
Ich habe jetzt gefunden, dass ein totaler Neuanfang in meiner Situation jetzt genau das Richtige ist. Seit dem Tag, als ich unterschrieben habe, bin ich zuversichtlich und ich fühle mich gut und ich freue mich. Und das ist ein gutes Zeichen.
Der Michel Riesen spricht es an, die Freude. Die hat am Schluss in Rapperswil gelitten. Und wie? Kein Erfolg als Mannschaft, keine Goal vom Riesen und immer wieder Verletzungen. Hier in Basel, da soll die Freude wieder zurück aufs Eis kommen.
Ich meine, das ist so ein cooler Job, den wir haben. Wir können die Schlittschuhe anlegen, wie ein kleines Kind, rausgehen spielen und hey, die Meisterschaft, kannst Zeug gewinnen, kannst Erfolg haben. Und für mich steht einfach jetzt der Spass absolut im Vordergrund.
Der Spass im Vordergrund, der sicher auch mit dem Erfolg zusammen wieder kommen soll. Schwätzt man mit Michel Riesen, dann steht jemand einem gegenüber, der eher schüch reagiert. Keine markigen Worte, trotz dem grossen Erfolg ein sehr bescheidener Auftritt. Sein Verhältnis zur Öffentlichkeit war immer wieder trübt. Es hat Zeiten gegeben, da hat er gar keine Interview mehr gegeben.
Am liebsten habe ich, wenn mich die Leute kennen, aus Person, und dass sie mich für das nehmen, wo ich bin. Und auch das Schulterklopfen, wenn du Meister wirst, das habe ich nicht gern. Das Negative hat niemand gern, aber ich habe das Positive habe auch nicht gern.
Sagt einer der erfolgreichsten Eishockey-Spieler der Schweiz. Da ist er ja sicher richtig in der Stadt, wo sich im Mannschaftssport fast alles um den Fußball dreht.
Es ist ja so, dass in Basel gibt es sicher andere Gesichter, die man schneller erkennt. Und bin ich nicht wirklich unglücklich.
Noch einmal zurück zum Entscheid, trotz sicher lukrativeren Angebot auf Basel zu kommen. Wir haben es diskutiert, hat Michel Riesen gesagt. Gemeint ist, er mit seiner Familie. Mit seiner Frau hat er zwei Kinder, das dritte ist unterwegs. Mit 34 Jahren sei das Eishockey-Spielen immer noch das, was er am liebsten mache. Im Leben gäbe es aber Wichtiges, die Familie.
Es ist ja so, dass man nach einem Match müde ist und man ein bisschen die Füße aufheben und der Kleine oder die Kleine kommt und die ganze Zeit rumrupft, dann würdest du vielleicht lieber mal ein bisschen relaxen. Auf der anderen Seite, wenn du einen grossen, schlechten Match gespielt hast, kommst du heim und für den Kind ist das egal. Und dann bist du ziemlich schnell wieder oben runtergekommen von den schlechten Gefühlen.
Oben runtergekommen von den schlechten Gefühlen, zu denen soll es aber nicht mehr kommen. Die Sommervorbereitungen auf dem Eis haben in den letzten Tagen angefangen. Am Wochenende vom 14. und 15. September stürmt dann der Dreifach-Familienvater Michel Riesen zum ersten Mal in der Reihe vom EHC Basel.
17 Minuten vor 6 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Am 9. Juni stimmt das Baselbieter Stimmvolk über die Planung ab vom neuen Sammlungszentrum für die Römerstadt Augusta Raurica. Die Arbeitssituation der Forschungsteams Augusta Raurica ist schlecht. Seit vielen Jahren sind die meisten archäologischen Depots und Arbeitsplätze in kleinen, baufälligen Provisorien unterbrochen. Jetzt soll ein Neubau die desolate Infrastruktur verbessern, mit neuen Arbeitsplätzen und Werkstätten, Labor und Archiv. Im zweiten Schritt sind dann auch neue Depots für die archäologischen Fundstücke geplant. Das geplante Sammlungszentrum sei aber zu teuer, haben Mitglieder von FDP und SVP gesagt und das Referendum ergriffen. In beiden Parteien gibt es aber auch Befürworter vom geplanten Sammlungszentrum. Bei der FDP der Altregierungsrat Andreas Köllreuter. Ihn und der SVP-Präsident Oskar Kämpfer hat der Martin Jordan zum Streitgespräch gebeten, und zwar direkt vor Ort, im Container, wo sich die Mitarbeiter von Augusta Raurica auf einer Fläche von gut 100 Quadratmetern 12 Arbeitsplätze teilen.
Oskar Kämpfer, Andreas Köllreuter, wir sitzen hier in dem Container, wo die Leute arbeiten von Augusta Raurica, in einem Zimmer, wo hier oben durch die Decke eine Pflanze durchwächst. Oskar Kämpfer, Ihren Eindruck hier von diesen Arbeitsplätzen, wie müssen die Leute hier arbeiten?
Also ich würde nicht behaupten, dass es romantische Arbeitsplätze sind. Auf der anderen Seite sage ich auch sehr konkret, wenn bei mir im Büro Pflanzen so gross von aussen reinwuchern, dann hätte ich wahrscheinlich persönlich selber schon lange mal etwas gemacht dagegen. Aber das heisst jetzt nicht, dass die Mitarbeiter da einen eigenen Neubau erstellen sollen, weil um das geht es im Kern von der Abstimmung vom 9. Juni nicht. Da geht es darum, dass man einen sachgerechten Bau erstellt.
Das, was man plant, ist das sachgerecht, Herr Köhlreuter? Der Vorwurf der Gegner ist ja, dass sie eigentlich ein Luxusbau, den man hier planen würde.
Also es sind ja zwei Teile. Es soll ja zwei Etappen geben. Und der eine Teil, das sind vor allem Arbeitsplätze und Werkstätten und Labors. Und der zweite Teil, das ist dann effektiv ein Lager für Fundgegenstände, die man hier eben gehabt hat im Laufe der letzten 50, 60 Jahre, also zwei Teile. Es geht um Arbeitsplätze und dort wollen wir doch für die Mitarbeiterinnen und für Mitarbeiter vom Kanton Arbeitsplätze haben, wo sie gut können arbeiten damit. Und das bringt der Baum und noch eine sichere Aufbewahrung von all diesen tollen Fundgegenständen, die man hier in dem Augustenraurika gemacht hat.
Aber der Vorwurf ist, es wird zu teuer geplant, es ist ein Luxusbau.
Das ist schlichtweg nicht. Wenn man es vergleicht mit anderen ähnliche Bauten, zum Beispiel auch das Sammellager vom Nationalmuseum, also ehemals Landesmuseum, das ist in der Quadratmeterkosten ziemlich ähnlich wie das, was man hier machen
will. Oskar Kämpfer, die Befürworter und die Regierung die sagen, das ist kein Luxusbau, sondern ein schlichter Zweckbau.
Im Moment ist es einfach so, dass wir bei uns im Kanton müssen schauen, wo als wir und wie als wir unser Geld vernünftiger ausgeben als in der Vergangenheit. Es kann einfach nicht sein, dass wir zum Beispiel in einem Gymi Münchenstein einen Bau nicht ausführen und hier auf der anderen Seite Bauten erstellen, wo man zu Quadratmeterpreisen von der Hälfte ringsum könnte zumieten. Das geht nicht. Ich würde mir das gleiche Engagement von den Befürwortern von diesem Neubau ebenfalls für das Gymi Münchenstein wünschen, wo die Schüler haben Unterschriften sammeln, dass sie dann vielleicht einmal zwei, drei Jahre Neubau bekommen.
Sie spielen hier aber Sachen gegeneinander aus. Ist Gymi Münchenstein einfach wichtiger als Augustenraurika?
Nein, es sind beide selbstverständlich sehr wichtig. Es geht nur darum, dass der Kanton seine Gelder sachgerecht einsetzen muss und priorisieren muss, eins nach dem anderen zu machen. Wenn hier ein Projekt gekommen wäre, mit den halben Quadratmeterkosten, denke ich, wäre das ganz schlank durch. Da hätte es keinen Widerstand gegeben für den Neubau. Und dann hat man eben auch noch ein bisschen Geld, um auf der anderen Seite ändern anzufangen. Das ist der Zusammenhang.
Die Priorisierung, was halten Sie von der, wie Sie den Kampf skizziert hat, Herr Köhlreuter?
Also hier in Augustenraurika, ich bin mit dieser Problematik schon vor bald 25 Jahren das erste Mal konfrontiert worden als junger Landrat. Schon selbst mal war die Situation bedenklich gewesen. Jetzt plant man seit 15 Jahren und es ist jetzt der Moment gekommen, wo man aufhören soll weiterplanen, sondern jetzt soll man realisieren. Und das Ausspielen vom einen zum anderen finde ich sehr gefährlich. Herr Kämpfer, im Fall Sie ein Komitee gründen, dass man das Gymnasium Münchenstein auch saniert, ich bin dort auch dabei.
Das freut mich natürlich sehr. Dort haben wir wichtige Schritte schon können machen. Das ändert nichts daran, dass wir bei uns im Kanton müssen schauen, dass wir unser Geld sachgerecht ausgeben. Und da ist es so, wenn man die kapitalisierten Kosten anschaut, dann haben wir Kosten von 520 Franken pro Quadratmeter. Ringsum könnte ich für 240 mieten. Und es ist im Kanton Lösungen zu finden, die dem auch gerecht werden. Das heisst, ich darf selbstverständlich immer am Markt schauen, ob, wenn ich etwas neu baue, ob das auch einigermaßen verhältnismäßig ist.
Geht es aber letztlich nicht einfach auch um die Frage, wie wichtig ist einem Augustenraurika, wie wichtig ist einem die Forschung hier, wie wichtig ist einem das als touristischer Leuchtturm, wie es häufig heisst. Ihnen offenbar liegt das nicht so nach.
Also das ist überhaupt nicht richtig, die Aussage. Selbstverständlich liegt uns das nach, aber es muss im ganzen Rahmen, im Kontext von der Kantonsmöglichkeiten liegen. Es kann nicht sein, dass wir sagen, der Leuchtturm, den wir hier skizzieren wollen, dass der letztendlich der einzige ist, der am Schluss noch im Kanton brennt. Also wir müssen etwas machen, ich habe das gesagt, es ist ganz klar, es ist auch keine Frage. Aber da hat man jetzt ein Projekt auf die Beine gestellt, das schlicht und ergreifend nicht stimmt, das viel zu hohe Kosten hat.
Welche anderen Leuchttürme hat denn Basel-Land noch?
Also ich denke, Basel-Land hat, das hier ist eine von den Kultureinrichtungen, die wir zusammen mit vier anderen Kantonen relativ dominant darstellen. Aber der Kanton Basel-Land hat selbstverständlich auch noch andere touristische Möglichkeiten, die er sich präsentieren kann.
Zum Beispiel?
Touristische, alle Wanderwege vom ganzen oberen Baselbiet.
Herr Köhlreuter, die Wichtigkeit von Augustenraurika, wie hoch gewichten Sie die?
Aus meiner früheren Tätigkeit habe ich immer wieder mal festgestellt, dass man eigentlich den Kanton Basel-Land in der restlichen Schweiz sehr schlecht kennt. Und wenn man etwas kennt, allenfalls Männer kennen noch Kaserne Liestel, und dann kennt man auch Gustav Raurikant. Der Rest, der ist jetzt halt leider nicht so bekannt. Und wir haben auch wirklich mit dem Gustav Raurikant etwas, wo wir Sorge geben dazu, wo wir stolz sein drauf, wo wir aber auch eine Verpflichtung haben, hier entsprechend noch ein Mittel zur Verfügung zu stellen, dass man das so machen kann, wie man es muss.
Das ist richtig, das wollen wir auch, aber da machen wir zwei Bauten. Das eine ist ein Bürobau und das andere ist ein Aufbewahrungslager für Steine, das nicht öffentlich zugänglich ist. Also das erhöht den touristischen Wert von dieser Installation Augusta Raurica, von dem Leuchtturm, wie er bezeichnet worden ist, eigentlich nicht. Die Besucher, die haben nichts davon. Die anderen Prozesse, die intern hier ablaufen, wenn Schulen zu Besuch kommen, die sind überhaupt nicht tangiert von diesen zwei Projekten, das heisst vom Bürobau und vom Steillager. Und darum sind wir der Meinung, das hat nicht einen direkten Zusammenhang mit dem touristischen, mit dem offiziellen Wert von dem Augusta Raurica. Den mindert man nicht. Man hat alle zugänglichen Bauten noch genau gleich wie vorher.
Man redet jetzt immer von einem Steillager. Also wenn man mal die Finanzen anschaut, die erste Etappe, die kommt etwa auf 19 Millionen. Dort geht es um Werkstätten und Arbeitsplätze und Labor. Und der zweite Teil, das ist dann effektiv das Lager. Und dort redet man jetzt immer von Stein. Und zwar noch relativ despektierlich. Wenn man aber sieht, was das für Steine sind einerseits und vor allem was es für andere Sachen noch hat. Gegenstände, die die Menschen braucht haben, selber, Werkzeuge, tägliche Gebrauchsgegenstände und so weiter. Und die vergammeln jetzt, und zwar an verschiedensten Orten. Wir haben Exemplare gesehen, was schade ist, die zerstört sind unterdessen, weil sie dermaßen befallen sind von Pilz oder verrostet sind. Und da müssen wir jetzt sehr rasch etwas ändern. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Vergangenheit, aber auch für die Zukunft, für unsere Nachkommen, dass man eben die Sachen erhalten tut. Und zwar so, dass sie wirklich erhalten bleiben.
Herr Kohlreuther, wir reden hier von 1,4, die einen sagen 1,6 Millionen Steine, von denen sind Grössenordnung 20% erforscht. Man hat sie genau analysiert und aufgrund von denen weiss man heute schon sehr genau, was in dem Augusta Raurica abgelaufen ist, was da für zivilisatorische Errungenschaften waren, wie die Leute gelebt haben. Also man weiss praktisch alles. Es ist nicht zu erwarten, dass bei den restlichen 80%, wenn man dann die noch irgendeinmal dazukommt, die zu analysieren, noch wesentlich zustande kommt. Also wenn man so grossen Wert drauflegen auf das Erhalten von denen, dann macht man von den ganz wertvollen Stück halt mal Kopien. Aber nochmal, es geht nicht darum, auch das Lager zu verhindern. Auch das Lager soll in einem vernünftigen Kostenrahmen klimatisiert gebaut werden, dass die wichtigen, und da lege ich Wert auf, die wichtigen Steingüter oder auch Metallgüter vernünftig aufbewahrt werden können.
Wenn die Finanzen so hochgewichtet wären von der Gegnerschaft, gäbe es dann wirklich keine günstigere Lösung?
Wenn man weiter arbeiten in irgendwelchen alten Ställen oder in Container, wo man wieder neu aufstellt und die Landschaft zusätzlich noch wieder verschandelt tut da oben, dann würde man im Moment vielleicht günstiger fahren, langfristig sicher nicht. Denn man wird nicht darum kommen, irgendwann am Tag X muss man das bauen. Und es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, ist jetzt da.
Sagt der Alt-FDP-Regierungsrat Andreas Kohlreuther, der sich für das geplante Sammlungszentrum von Augusta Raurica ausspricht, im Streitgespräch mit dem Gegner von dem Sammlungszentrum, dem SVP-Präsident Oskar Kämpfer. Das Gespräch hat Martin Jordan geleitet. 5:05, das Wichtigste aus der Obersendung vom Regionaljournal Basel in der Übersicht. Das Kunstmuseum Basel schließt ab Februar 2015 für ein ganzes Jahr. Grund sind Sanierungsarbeiten im Museum. Weil das einen Haufen Lärm gab, können wir das Museum für Besucherinnen und Besucher nicht offen halten, erklärt der Direktor Bernhard Bürgi. Anlass, die Sanierung jetzt zu machen, sind auch die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau vom Kunstmuseum gerade eine an der Dufourstrasse und vom Verbindungstunnel zwischen den beiden Häusern. Der Baselbieter EVP-Regierungskandidat Tommy Jourdan wird weniger deutlich unterstützt, wie er ursprünglich gehofft hat. Die Grünliberalen haben sich an ihrer Parteiversammlung für eine Stimmfreigabe entschieden. Anders die Baselbieter Sozialdemokraten, sie haben mit 65 zu 10 Stimmen klar für die Unterstützung von Tommy Jourdan gestimmt. Begeisterung ist an der Versammlung aber eher wenig zu hören gewesen. Wetteraussichten von SRF Meteo mit dem Felix Blumer.
Am Abend ziehen immer mehr Wolken auf und vor allem im Jura fällt stellenweise ein bisschen Regen. In der City soll es zuerst einmal noch trocken bleiben. In der Nacht können es dann aber auch dort noch ein paar Regentröpfe geben. Morgen fällt zuerst ein bisschen Regen, am späteren Vormittag und vielleicht sogar bis in den frühen Nachmittag rein, kann es dann auch kurze sonnige Abschnitte geben und es ist ausser am Jura meistens trocken. Am Nachmittag kommt dann vom Sundgau her wieder verbreitet Regen daher. Morgen früh zeigt das Thermometer am Rhein nur etwa 14 Grad, am Nachmittag erwarten wir dann rund um Basel etwa 21 Grad. Am Freitag fällt ergiebig Regen, gegen den Abend gibt es aber doch bereits wieder grössere Aufhellung und es ist dann meistens trocken. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen zwischen Aesch und Bad Bubendorf noch etwa 18 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Rund um die Uhr finden Sie uns online auf srf.ch, dann auf News und Regional klicken. Morgen am Auffahrtstag melden wir uns wieder auf dem Sender, zu oben am 17:30, dann mit Reaktionen zum FCB-Spiel von heute oben. Der FC Basel spielt auswärts gegen den FC Zürich. Abpfiff ist am 8:30. Am Mikrofon gesehen in der letzten halben Stunde der Christoph Ratz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.